Aber du wirst mein Horn erhöhen, wie das eines Büffels. Mit frischem Öl hast du mich überschüttet. Viele haben diesen Wunsch, dass ihr Horn erhöht wird. Viele haben diesen Wunsch, dass der Herr ihre Gebete erhört, dass der Herr sie erhöht, dass der Herr sie vorwärts bringt, dass der Herr ihnen Bahn macht. Und dafür, für all das ist das ein Bild, dieses Horn erhöhen. Das ist ein Bild dafür, dass du vorwärts kommst im Leben, dass du deine Ziele erreichst, dass du das Haupt bist und nicht der Schwanz. Dieses Anliegen haben viele. Aber der Weg, auf dem sie dieses Ziel erreichen wollen, das verstehen nicht viele. Der Weg dahin ist nämlich, dass du dich vom Herrn überschütten lässt mit frischem Öl. Das ist die Grundbedingung dafür, dass der Herr dein Horn erhöhen wird. Denn der Herr erhöht keine ungesalbten Hörner. Oh, das war gut, oder? Ich wiederhole das nochmal. Der Herr erhöht keine ungesalbten Hörner. Denn wenn du ein ungesalbtes Horn bist, dann bist du ein Hornochse. Wenn es ohne die Salbung Gottes gehen würde, dann könnten wir uns selbst erhöhen. Wenn es ohne seine Salbung, ohne das frische Öl vom Himmel gehen würde, dann könnten wir uns selbst befördern. Dann könnten wir uns selbst dahin bringen, wo wir gerne hinwollen. Aber es geht nicht. Wir können unsere Ziele nicht erreichen, mögen sie noch so geistlich sein, wenn wir es ohne die Salbung tun wollen. Die Salbung ist enorm wichtig. Der Herr möchte, dass du groß wirst. Der Herr möchte dich erhöhen. Der Herr möchte dein Horn salben, aber er möchte es salben. Er möchte, dass du mit der Salbung zusammenarbeitest. Dass du mit der Salbung zusammenwirkst. Eigentlich ist es ja ein Vorrecht, dass wir dies haben können, diese Ausrüstung, diese Salbung von ihm. Es ist ein Vorrecht. Es ist nicht eine Last, eine Verpflichtung, etwas Lästiges, sondern es ist der Weg zum Ziel. Gut, lasst uns hier zum nächsten Punkt kommen. Wir sind stehen geblieben bei Elia. Haben Elia uns angeschaut, wie die Salbung in seinem Leben gewirkt hat, wie wichtig die Salbung für ihn war. Ja, dass die Antwort Gottes auf seine Niedergeschlagenheit, auf seine Mutlosigkeit, auf seine Probleme die Salbung war. Nicht irgendetwas anderes, nicht irgendetwas Spektakuläres in diesem Sinn, sondern die Salbung. Das, was er eigentlich auch vorher schon gekannt hatte, aber das, was er dann in einer frischen Art und Weise bekam. Wir haben letztes Mal auch schon über Elisa gesprochen. Ein Teil der Antwort Gottes auf die Probleme von Elia war nämlich der, dass er Elisa an seiner Stelle zum Propheten salben sollte. Das war ein Teil der Antwort Gottes auf die Situation von Elia. Ich lese das nochmals, 1. Könige 19, Vers 16. Und Jehu, den Sohn des Nimshi, sollst du zum König über Israel salben. Und Elisa, den Sohn Schaphats von Abel-Mehola, sollst du zum Propheten an deiner Stelle salben. Das war ein Teil dieser Antwort und ich denke, es war der wichtigste Teil der göttlichen Antwort. Elia sollte einerseits einen Gehilfen bekommen. Ein Teil des Problems von Elia war nämlich, dass er alleine war, dass er ein Einzelkämpfer war, dass er ein Do-it-yourself-Mann war, der alles alleine tat. Und deswegen natürlich manchmal Situationen und Erfahrungen der Einsamkeit durchleben musste. Und Gott wollte ihm einen Beistand zur Seite stellen, nämlich einen Diener, der dann sein Nachfolger werden würde. Und das war Elisa. Und wir wollen uns heute diesen Elisa ein bisschen genauer anschauen. Elisa ist, was die Salbung angeht, fast noch ergiebiger als Elia. Und deswegen werden wir ihn wahrscheinlich in zwei Teilen behandeln. Die Berufung Elisas. 1. Könige 19, die Verse 19 bis 21. Jetzt kommen wir zu dem, was Gott Elia genau angekündigt hatte. Und er ging von dort weg und fand Elisa, den Sohn Schaphats, der gerade mit 12 Gespannen vor sich her pflügte. Er selbst aber war bei dem 12. Und Elia ging zu ihm hin und warf seinen Mantel über ihn. Da verließ er die Rinder und lief hinter Elia her und sagte, lass mich doch meinen Vater und meine Mutter küssen, dann will ich dir nachfolgen. Er aber sagte zu ihm, geh, kehre um, denn was habe ich dir getan? Da kehrte er sich von ihm ab, nahm das Gespann Rinder und schlachtete sie, und mit dem Geschirr der Rinder briet er ihr Fleisch und gab es den Leuten, und sie aßen. Dann machte er sich auf und folgte Elia nach und diente ihm. Dieser Abschnitt, diese drei Verse, gehören mit zu meinen Lieblingsgeschichten im Alten Testament. Hier kannst du so viel lernen, hier kannst du so viel herauslesen über Berufung, über Nachfolge, über Entschlossenheit, über all das, was wir brauchen, um uns zu qualifizieren für die Salbung. Weißt du, Gott kannte diesen Elisa. Gott wusste, dass er der geeignete Mann war, um Elia zu ersetzen, um Elia sein Nachfolger zu werden. Das war nicht einfach nur, weil er so einen ähnlichen Namen hatte, dass Gott ihn erwählte, sondern Gott sah ihn, Gott kannte ihn und er wusste, dass er der richtige Mann war. Nun, wenn wir diese Verse lesen, 1. Könige 19, 19 bis 21, dann können wir eigentlich in dieser kurzen Zeit mehrere Phasen entdecken. Und zwar möchte ich es Phasen der Berufung nennen. Wir reden heute Abend ein bisschen über den Berufungsaspekt im Zusammenhang mit der Salbung. Wenn du eine größere Salbung bekommen möchtest, und ich nehme an, das möchtet ihr alle, sonst wärt ihr heute Abend nicht hier, dann hat das etwas zu tun mit Berufung. Denn die Salbung kommt nicht einfach so. Die Salbung ist kein Selbstzweck, sondern die Salbung wird dir von Gott gegeben, um einen Auftrag zu erfüllen, um ein Werk zu tun, um einen Dienst zu tun. Dafür ist die Salbung da. Die Salbung ist nicht einfach nur da, damit du sagen kannst, ja, ich habe die doppelte Salbung von dem und dem. Können wir irgendetwas sehen, was du tust aufgrund dieser doppelten Salbung? Hat sich dein Leben verändert aufgrund dieser doppelten Salbung? Was wirkst du aufgrund dieser Salbung, die du hast in deinem Leben? Werden Menschen freigesetzt, wenn sie dich reden hören? Werden Menschen freigesetzt, wenn sie mit dir in Kontakt kommen? Werden Menschen freigesetzt, wenn sie durch dich an dieser Salbung Anteil haben? Diese Salbung, die auf deinem Leben ist, reicht sie aus, um Lasten zu entfernen, um Joche zu zerstören im Leben von anderen Menschen? Oder spielst du nur ein bisschen mit solchen Begriffen? Nein, es hat etwas mit Berufung zu tun. Und größere Salbungen werden nur dann in dein Leben kommen, wenn du dich berufen lässt und dieser Berufung auch nachfolgst. Es hat also keinen Sinn, wenn wir inflationär von Begriffen wie Salbung reden, aber wir reden nicht über Grundbegriffe wie Berufung und Nachfolge und Dienstbereitschaft. Denn genau um das geht es hier. Wenn wir uns Elisa vornehmen heute Abend, dann ist er ist ein Mann, du könntest sagen, er ist einer der gesalbtesten Männer des Alten Bundes gewesen. Schau dir Elia an und wie gesalbt er war. Und von Elisa heißt es, dass die doppelte Salbung von Elia auf ihn kam. Da muss etwas da gewesen sein an Gegenwart Gottes auf diesem Mann. In seinem Dienst, auf seinem Leben. Aber wir wollen uns anschauen, wie er dahin kam. Die vier Phasen der Berufung. Die erste Phase der Berufung ist die Vorbereitung auf die Berufung. Davon lesen wir in Vers 19 in den ersten beiden Teilen dieses Verses, wo es heißt, und er ging von dort weg und fand Elisa, den Sohn Schafats, der gerade mit 12 Gespannen vor sich her pflügte, er selbst aber war bei den 12. Es heißt, Elia fand Elisa. Findet Gott dich, wenn er dich berufen möchte? Kennt er deine Adresse? Weiß er, wo du gerade zu finden bist? Oder reist du irgendwo in der Weltgeschichte herum auf der Suche nach irgendetwas? Vielleicht sogar auf der Suche nach der Salbung, aber nicht am richtigen Ort? Oder findet Gott dich, wenn er dich sucht? Es heißt hier, dass Elia Elisa fand. Das bedeutet mit anderen Worten, er suchte ihn. Das ist ein Teil der Vorbereitung auf die Berufung, dass Gott deine Adresse kennt, dass er weiß, wo du zu finden bist. Und ich möchte wagen zu behaupten, dass das im Normalfall die Adresse deiner Gemeinde ist, wo er dich findet. Immer wieder hört man von irgendwelchen Leuten, die jahrelang ohne Gemeinde waren und auf einmal hören sie den Ruf Gottes in irgendeinen Dienst. Ich wage es zu bezweifeln. Egal wie groß der Name ist, der dahinter steht oder der daraus dann entsteht. Und der Geist, der dann rüberkommt, ist ganz oft ein gemeindefeindlicher. Und daran siehst du, was die Wurzel dieses Baumes ist. Gott muss wissen, wo du zu finden bist. Und er fand Elisa, den Sohn Schafats, der gerade mit 12 Gespannen vor sich her pflügte. Ein weiterer Teil, ein weiterer Bereich dieser Vorbereitung auf die Berufung ist, dass du in einem natürlichen Job arbeitest. Dass du dich im natürlichen Bereich nützlich machst, könnte man sagen. Und zwar nicht in einer kleinen, unauffälligen Art und Weise, sondern in einer großen Art und Weise. Oder zumindest mit einer großen Hingabe, lass es mich lieber so sagen. Die Aufgabe, die du erfüllst, muss nicht unbedingt großartig sein, aber deine Hingabe sollte großartig sein. Wir lesen hier von ihm, dass er mit 12 Gespannen, das sind 24 Rinder, vor sich her pflügte, er selbst aber war bei dem 12. Er selbst war bei dem 12. Elisa war vermutlich der Sohn und der Erbe eines damaligen Großgrundbesitzers. Die meisten Leute hatten, wenn überhaupt, ein Joch Rinder. Aber dieser Mann hatte 12 Joch Rinder. Er dachte groß, und ich stelle mir ihn vor, Elisa, wie er da pflügt, 11 andere Joche mit Rinder neben ihn und er bei dem 12. Vermutlich dachte er an den nächsten Viehmarkt, wo er weitere 12 Joch Rinder besorgen konnte, um das Land seines Vaters noch effektiver bewirtschaften zu können. Ich glaube, und das habe ich auch selbst erlebt in meinem eigenen Leben, dass der Herr mit Vorliebe Leute beruft, die auch schon in ihrem weltlichen Beruf erfolgreich sind. Weißt du, manchmal haben wir so diese Vorstellung, der Herr beruft irgendwelche Versager. Natürlich beruft er auch solche Leute, aber nicht vordergründig und nicht zu unendlich großen, sondern er beruft mit Vorliebe Leute, die bereits in einem natürlichen Beruf bewiesen haben, dass sie Vision haben, dass sie treu sind, dass sie bereit sind, etwas zu leisten. Ich denke, dass dieser Mann hier, Elisa, bereit war, etwas zu leisten, wenn er mit 12 Gespannen vor sich her pflügte. Und dass er eine große Vision hatte und dass es ihm nicht darum ging, möglichst schnell diese 12 Joch Rinder loszuwerden, sondern es ging ihm darum, seine Arbeit möglichst effektiv und gut und professionell zu tun. Wenn der Herr dich bei solchem Tun findet, dann bist du ein guter Kandidat für Beförderung. Nun, es muss nicht immer so sein, dass der Prophet kommt und seinen Mantel über dich wirft. Der Herr wird Wege finden, erstens dich zu finden und zweitens dich zu befördern. Er wird Wege finden, ob das nun durch einen Propheten ist oder jemand spricht dich an und bietet dir einen geistlichen Job an statt einem natürlichen. Das ist alles sekundär. Wichtig ist, dass du in der richtigen Position dich befindest, dass der Herr dich findet, dass du in deiner Arbeit, in deinem weltlichen Beruf das Beste gibst, was du zu geben hast und dass du dabei Größe entwickelst, dass du dabei schon anfängst, Vision zu entwickeln. Ich konnte mich nie damit abfinden, die Dinge in einer kleinen Art und Weise zu tun. Es war mir zu langweilig, Dinge nur einfach zu tun, damit sie erledigt waren. In den Dingen, die mein Beruf waren, habe ich immer versucht, mein Bestes zu geben und groß zu denken. Als der Herr damals in Israel zu mir kam und mich berief und mir sagte, dass ich eine weitere Ausbildung machen sollte und mich vorbereiten sollte auf den vollzeitlichen Dienst, da war ich unterwegs nicht mit 12 Joch Rindern, aber mit einer großen Kamera, um große Bilder zu machen. Die Fotos meiner Diplomarbeit hatten das Format von circa 90 x 1,10 Meter. Und wenn es größer gegangen wäre, dann hätte ich sie noch größer gemacht. Aber das war das größte Format, das wir damals verarbeiten konnten, auf der hauseigenen Farbentwicklungsmaschine. Wenn ich gekonnt hätte, wie ich gewollt hätte, dann wären diese Fotos noch viel größer geworden. Denn ich fotografierte ja auch etwas Großartiges, nämlich das Land Israel. Und ich wollte dieses großartige Land in einem großartigen Format darstellen. Dabei fand mich der Herr, und der Herr fand mich nicht dabei, wie ich gerade schon am Überlegen war, wie ich möglichst schnell meinen gerade erlernten Beruf wieder an den Nagel hängen konnte, sondern der Herr fand mich dabei, wie ich visionierte und fantasierte, wie ich für große Zeitschriften arbeiten würde, für Geo oder National Geographic oder was weiß ich. Dabei fand der Herr mich. Und ich kann nicht sagen, dass ich sofort mit Freude dem Ruf des Herrn nachgegeben hätte. Nein, da war so eine Art heiliger Schauder dabei und ein bisschen Ängstlichkeit und Furcht darauf, was meine Eltern wohl sagen würde, wenn ich ihnen offenbaren würde, dass diese Ausbildung, die sie zum großen Teil mitbezahlt hatten, noch nicht die letzte war, die ich gemacht hatte. Und ich war eine Zeit lang hin und her gerissen von dem, was der Herr mir da offenbart hatte. Ich saß ganz harmlos in einem Café in Jerusalem, an einer der Hauptfußgängerzonen Jerusalems, und trank einen Kaffee und aß ein schönes Stück Kuchen. Und da merkte ich auf einmal, wie der Geist in mir sprach: Du bist eigentlich zu etwas anderem berufen, merkst du es schon? Und ich dachte in mir: Ja, jetzt wo du sagst, Herr, kommt mir der Gedanke ein bisschen bekannt vor. Und dann war eine Zeit, wo ich merkte, irgendwie fühlt sich das Fotografieren nicht mehr so gut an, wie auch schon. Wie Kenneth Hagin immer so schön gesagt hat, es fühlte sich an, wie wenn man mit den Socken in die Badewanne steigt. Aber gleichzeitig war mir auch klar, dass ich diese Ausbildung dennoch fertig machen würde, abschließen würde, nach bestem Wissen und Gewissen. Und nicht einfach alles stehen und liegen lassen sollte und zurückfahren in die Schweiz. Und ich denke, dass es Elisa wahrscheinlich ein bisschen ähnlich gegangen ist hier. Natürlich war ihm die Größe dieses Rufs bewusst. Natürlich wusste er, was für eine Ehre das war. Aber er war sicher auch ein bisschen hin und her gerissen. Die zweite Phase der Berufung ist die Berufung selbst, wenn wir dem Ablauf hier folgen. Und Elia ging zu ihm hin und warf seinen Mantel über ihn. Das ist der eigentliche Akt der Berufung. Jetzt kommt das, was Gott ihm gesagt hatte, dass er es tun sollte. Er nahm seinen Prophetenmantel und warf ihn über Elisa. Und dieser Mantel, du könntest sagen, er hat ihn ja gar nicht gesalbt. Wo ist denn das Öl jetzt? Dieser Mantel war das Zeichen der Salbung. Dieser Mantel war das Zeichen der Kraft. Etwas, das sehr eng um Elia herum gewesen ist. Ein Zeichen der Gegenwart Gottes auf seinem Leben. Als Elisa dann später diesen Mantel aufhob, nachdem Elia in den Himmel gefahren war, und diesen Mantel nahm und damit den Jordan teilte, oder auf den Jordan schlug, teilte er sich. Die Kraft Gottes, die Salbung Gottes war auf diesem Mantel. Ich stelle mir vor, wie sich das angefühlt haben mag, als der Prophet Elia kam und seinen Mantel über ihn warf. Und im Zusammenhang mit der Salbung hörst du oft diesen Begriff eines Mantels oder des Mantels. Wir reden auch heute manchmal in diesen Begriffen, wenn wir zum Beispiel sagen, der und der trägt den Mantel von dem und dem. Du siehst manchmal solche Reihen von Salbung, von ähnlicher Salbung im Leben von Männern und Frauen Gottes. Es ist zum Beispiel so, dass der Mantel oder die Salbung von Catherine Kuhlman zu einem guten Teil im Dienst von Benny Hinn weiterwirkt. Benny Hinn war in seinen frühen Zeiten in Versammlungen von Catherine Kuhlman. Und sie war eines seiner großen Vorbilder. Und man sagt, dass dieser Mantel der Salbung ein Stück weit auf ihn übergegangen ist. Und zum Beispiel der Mantel der Salbung von Kenneth Hagin ist ein Stück weit auf seinen Sohn übergegangen. Denn der Sohn von Kenneth Hagin Jr., wie er heißt, ist nicht einfach nur der Sohn eines großen Mannes Gottes, sondern er ist selbst wiederum gesalbt. Er hat sich selbst qualifiziert dafür und hat diese Berufung angenommen. Und Elia ging zu ihm hin und warf seinen Mantel über ihn. Was würdest du tun, wenn diese Berufung kommt? Was tust du? wenn du merkst, hey, jetzt hat Gott zu mir geredet. Und wie gesagt schon, es muss nicht so sein, dass ein Prophet kommt und seinen Mantel über dich wirft. Ich kann mich erinnern an eine Zeit in Berlin, wo wir gerade sehr in der Salbung geflossen sind, wo dauernd irgendwelche Prediger ihre Jacke nahmen und damit herumwedelten und herumschlugen und den Mantel warfen und was weiß ich alles. Man hat das, es gab schon Wirkungen, die damit verbunden waren, aber nichts Definitives, nichts von der Qualität, wie wir es hier sehen, möchte ich sagen. Was tust du, wenn die Berufung kommt? Wartest du, bist du gefasst darauf? Rechnest du damit, dass ein Berufungserlebnis, eine Berufungserfahrung in dein Leben kommen könnte? Rechnest du damit? Und wenn du das tust, dann sei dir gewiss, das könnte dein Leben total umkrempeln. Das könnte dein Leben in eine völlig andere Richtung weitergehen lassen. Das könnte ziemlich radikale Entscheidungen von dir fordern. Rechnest du mit der Berufung? Ich versuche das Ganze bewusst ein bisschen schwer zu machen. Versteht ihr? Wir gehen manchmal zu leichtfertig mit diesen Dingen um. Wir sollten uns bewusst sein, von was wir reden, wenn wir von Berufung, von Salbung, von Einsetzung, von solchen Dingen reden. Die Berufung selbst ist die zweite Phase. Und wenn du das noch nicht erlebt hast, das ist überhaupt keine Schande oder überhaupt kein Problem. Ich glaube nicht einmal, dass du dich aktiv nach dieser Art von Erfahrung ausstrecken solltest, sondern dass das, was wir hier mit Berufung bezeichnen, dann kommt, wenn der Herr es will. Ich glaube, es war kein Zufall, dass mich diese Art von Erfahrung damals traf, im Herbst 1992 in Jerusalem. Es war kein Zufall. Es hätte nicht früher sein können, es hätte nicht später sein müssen. Es war geplant. Das war ein Kairos vom Herrn. Bist du bereit, der Berufung Gottes zu folgen, wenn sie kommt in dein Leben? Dann kommt das, was man die Entscheidungsphase nennen könnte. Die Entscheidungsphase. Vers 20. Da verließ er die Rinder und lief hinter Elia her und sagte, lass mich doch meinen Vater und meine Mutter küssen, dann will ich dir nachfolgen. Er aber sagte zu ihm, geh, kehre um, denn was habe ich dir getan? Merken wir hier etwas von einem leisen Zögern? Von einem leisen Wanken bei Elisa? Merken wir hier, dass er vielleicht ein Stück weit überlegen musste, will ich das wirklich? Bin ich wirklich bereit, diesen Preis zu bezahlen? Denn es gibt einen Preis zu bezahlen im Zusammenhang mit der Berufung, im Zusammenhang mit der Salbung. Und dieser Preis ist kein kleiner. Dabei wollte Elisa nur das Normalste tun, das Natürlichste tun. Zuerst lesen wir hier, und lief hinter Elia her. Er verließ die Rinder und lief hinter ihm her. Die erste Phase der Begeisterung, könnte man sagen. Die erste Phase der Begeisterung. Wow! Berufung, Mantel, Dienst, Salbung. Ich bin dabei. Aber dann kommt der erste Einwand. Lass mich doch meinen Vater und meine Mutter küssen. Dann will ich dir nachfolgen. Und Elisa war sich bewusst, dass diese Berufung zusammenhing mit der Nachfolge Elias. Versteht ihr? Er war sich bewusst, jetzt nachdem der Mantel des Propheten auf mich gekommen ist, das heißt nicht, dass ich jetzt mein eigenes Ding durchziehe, das heißt nicht, dass ich jetzt sofort meinen eigenen Dienst anfange, meinen eigenen Intergalactic Ministry aufbaue, sondern das bedeutet, dass ich diesem Mann Gottes nachfolge. Nichts anderes, nichts mehr und nichts weniger. Das wusste er. Lass mich doch meinen Vater und meine Mutter küssen. Das war es, was er zuerst noch tun wollte. Das Normalste. Nicht etwas Außergewöhnliches. Nicht etwas, das ihn hätte abbringen können, im Grunde genommen. Er wollte sich nur verabschieden. Würden wir alle doch machen. Amen. Mhm. Würden wir doch alle so tun. Was würden wir von jemandem denken, der es nicht tun würde? Ich meine, dass das hier eigentlich ein Bild ist. Und es ist interessant, dass Jesus genau dieses Bild aufnimmt in Lukas 9, Vers 61 und 62. Oder besser gesagt, eine ähnliche Situation beschreibt und etwas Entsprechendes dazu sagt. Lukas 9, die Verse 61 und 62. Hier heißt es, es sprach aber auch ein anderer, ich will dir nachfolgen. Wie viele sprechen, ich will dir nachfolgen. Herr, vorher aber erlaube mir, Abschied zu nehmen von denen, die in meinem Hause sind. Das Normalste von der Welt. Nichts Seltsames, nichts Verrücktes, nichts, was ihn eigentlich hätte abbringen können. Aber Jesus sagt, niemand, der seine Hand an den Pflug gelegt hat und zurückblickt, ist tauglich für das Reich Gottes. Hey Jesus, das ist aber nicht gerade familienfreundlich. Ich meine, dass das hier ein Bild ist, dieser gute Mann hier, der sprach, ich will dir nachfolgen, sich aber zuerst verabschieden wollte von den Seinen, ist das Opfer geworden, könnte man sagen, einer Wahrheit, die Jesus vermitteln wollte. Es ging ihm nicht so konkret um diese Verabschiedungsszene hier, sondern es ging ihm generell darum, dass wir nicht zurückschauen sollen. Dass wir uns von nichts und von niemandem abbringen sollen, sofort den Weg zu gehen, den der Herr uns vorschlägt. Denn die Gefahr, dass dich jemand abbringen könnte, die besteht immer. Glaub's mir, diese Gefahr besteht. Und oft sind es unsere Liebsten, die uns abbringen wollen vom Plan Gottes. Oft sind es unsere eigenen Familienmitglieder, die in Frage stellen, dass wir tatsächlich berufen sind, dass wir tatsächlich die Stimme Gottes gehört haben, dass wir tatsächlich eine Salbung auf unserem Leben haben. Kenneth Copeland erzählt immer so schön, wie die Leute, die er kannte von früher in Fort Worth, wie sie gesagt haben, der alte Copeland, woher hat er nur diese Salbung? Ja, mal schauen, wie lange das dauert bei ihm. Wie lange das währt bei ihm, dass er so gesalbt ist. Und er sagt dann immer, wenn es irgendwann aus ist, dann weiß ich, wo ich mir eine neue Portion holen kann. Ich kann mich erinnern, als ich zurückkam von Israel und meine Diplomarbeit fertigstellte und so weiter, da hatte ich einige Freunde hier in Schaffhausen aus Künstlerkreisen, in denen ich mich bewegte, die auch an der Schule waren oder sich sonst irgendwo künstlerisch betätigten. Und als ich denen sagte, Leute, ich hänge meine Kamera an den Nagel, da stieß ich auf arges Unverständnis. Was? Jetzt hast du 5 Jahre an dieser Eliteschule hier studiert. Andere hätten sich die Finger danach abgeschlägt, eine solche Ausbildung machen zu können. Und du wirfst das alles weit weg, um nochmal einen religiösen Quatsch hier zu machen. Hast du dir das wirklich gut überlegt? Und ich könnte nicht behaupten, dass es nicht Zeiten gegeben hätte, wo ich gezweifelt habe, wo ich mir das Ganze nochmals überlegt habe, wo ich mir überlegt habe, ob es nicht vielleicht doch besser wäre, für Geo zu fotografieren oder für National Geographic, wenn es denn überhaupt jemals so weit gekommen wäre. Das weiß man ja auch nicht vorher, auch wenn man sich es noch so sehr wünscht. Jesus aber sprach zu ihm, niemand, der seine Hand an den Pflug gelegt hat und zurückblickt, ist tauglich für das Reich Gottes. Jesus beschreibt hier die Entschlossenheit, die wir haben müssen, um tauglich zu sein für den Dienst im Reich Gottes. Entschlossenheit ist das Zauberwort. Alles, was hinter uns liegt, muss uns letztlich egal sein. Nur das, was vorne liegt, zählt. Ich habe diesen zweiten Versteil hier, oder besser gesagt Vers 62, neu übersetzt aus dem Griechischen, und zwar sehr wörtlich, einfach um euch einen noch genaueren Eindruck zu geben von dem, was hier eigentlich steht. Jesus aber sagte zu ihm, niemand, der seine Hand auf den Pflug geworfen hat, das ist das Wort epiballo, darauf werfen. Das ist nicht einfach nur, sondern es ist, der Pflug, ja, nehmen wir mal an, das ist der Pflug hier. Was tue ich mit diesem Pflug? Ich werfe mich auf diesen Pflug, weil ich auf nichts anderes gewartet habe, als zu pflügen. Ich fasse es nicht leise und sanft an. Ja, mal schauen. Mal probieren, ob es hebt, oder? Mal schauen, ob ich so ein Ding überhaupt bedienen kann. Kanzel ist gar nicht schlecht, das ist ein gutes Bild dafür. Sondern ich werfe meine Hand auf diesen Pflug. Mit allem, was in mir ist, ich will nichts mehr anderes tun. Aber selbst nachdem ich das getan habe und dabei in das hinter ihm Liegende schaut, ist geeignet, nützlich oder brauchbar für das Königreich Gottes. Obwohl ich also meine Hand auf den Pflug geworfen haben mag, wenn ich dabei in das hinter mir Liegende schauen will, bin ich trotzdem nicht geeignet für das Königreich Gottes. Verstehe richtig, der Herr sagt hier nicht, dass eine solche Person nicht errettet ist. Der Herr sagt nicht, dass eine solche Person nicht in den Himmel geht. Aber der Herr sagt, dass eine solche Person nicht geeignet ist, Arbeit zu tun, zu pflügen im Königreich Gottes. Solange die Dinge, die hinter dir liegen, dich noch fesseln, solange du noch gebunden bist an alte Erfahrungen, an alte Siege, an alte Errungenschaften, denkst, ja, ab und zu, du bist dauernd dabei, in das hinter dir liegende Fotoalbum zu schauen. Oh, was habe ich da nicht alles? Oh, wow, was habe ich da erreicht? Und oh, wow, was war ich für ein super Typ? Solange du in das hinter dir liegende schaust und somit davon abgehalten wirst, vorwärts zu schauen und vorwärts zu gehen, wirst du nicht tauglich sein, wirst du nicht nützlich sein oder brauchbar für das Königreich Gottes. Das ist eine harte Lektion. Das ist vielleicht in diesem Ablauf, in diesen vier Phasen, fast die schwierigste, könnte man sagen. Wenn es daran geht, wirklich alles hinter dir abzubrechen. Was dich daran hindern könnte, dieser Berufung nachzukommen. Und ich war froh, dass ich mich damals entschieden hatte, nach Berlin zu gehen, um dort eine Bibelschule zu besuchen. Ich wusste, dass das die richtige Bibelschule war. Und ich war froh, dass ich damals alles hinter mir lassen konnte, dass ich auch im Sichtbaren einen definitiven Schnitt machen konnte zu allem, was hinter mir lag. Ich meine, beachte, was Elisa tat. Er tat nämlich Folgendes. Da kehrte er sich von ihm ab, nahm das Gespann Rinder und schlachtete sie, und mit dem Geschirr der Rinder briet er ihr Fleisch und gab es den Leuten, und sie aßen. Er nahm alles, was in seinem alten Leben von Bedeutung war, zerstörte es, ließ andere Leute einen Nutzen daran haben und folgte Elia nach. Bist du bereit? Egal, was es auch sein mag, und ich bin kein Richter darüber, zu entscheiden, was es in deinem Leben ist. Ich kann dir nicht sagen, was es im Einzelnen in deinem Leben ist, wovon du dich trennen musst, aber du wirst dich von Dingen trennen müssen. Du wirst dich vielleicht von Hobbys trennen müssen, du wirst dich von Vorlieben trennen müssen, du wirst dich von Liebgewonnenem trennen müssen. Als ich damals nach Berlin ging, habe ich alles hinter mir gelassen. Ich hatte keinen Fotoapparat im Gepäck, um dann in Berlin schöne Bilder zu machen. Oder falls es irgendwie nicht klappte, an der Bibelschule doch wieder als Fotograf zu arbeiten oder so irgendetwas. Nichts davon. Meine teuersten Kameras hatte ich verkauft, um das Geld noch zu nehmen und für den Neustart dann zur Verfügung zu haben. Viele der Fotos, die ich gemacht hatte in diesen 5 Jahren, habe ich weggeworfen. Nicht, weil es so schlimme Fotos waren, sondern weil ich wusste, sie würden mich hindern. Ich konnte sie sowieso nicht mitnehmen in meinem Rucksack und meinen 2 Köfferchen. Bei manchen habe ich es bereut. Ich habe zum Beispiel ein Foto gehabt, wo Stefan drauf war, im Alter von ungefähr, ich weiß nicht, wie alt du da warst, so 17, 18 oder so. So eins von diesen schmalztollen Bildern. Kannst du dich erinnern? Ja, ja. Für die Aufnahmeprüfung damals habe ich das gemacht. Er war drauf, Olaf Bräuning, und der auch bei deiner Hochzeit war, wie heißt er nochmal? Ja, genau, der Oliver. Die 3 waren da drauf. Und dieses Foto hätte ich doch liebend gerne eigentlich gehabt jetzt bei der Hochzeit. Da hätte ich noch was beitragen können, aber es existiert leider nicht mehr. Bist du bereit, Dinge zu verlassen, Dinge aufzugeben für den Herrn? Und weißt du, es geht nicht darum, dass diese Dinge an und für sich schlecht wären. Es ist nichts Schlechtes daran zu fotografieren. Es ist nichts Schlechtes daran, irgendein bestimmtes Hobby zu haben. Ich möchte gar keine Beispiele machen, damit niemand unter Druck kommt. Denn das ist etwas zwischen dir und dem Herrn. Amen. Aber wenn es Dinge gibt, wenn es Dinge sind, die dich abhalten davon, wirklich die Hand auf den Pflug zu werfen und in die Richtung zu gehen, die der Herr dir gezeigt hat, dann wirst du dich früher oder später davon trennen müssen. Ist das eine harte Botschaft heute Abend? Und ich kann dir nicht versprechen, dass es nicht Dinge sind, die dir sehr lieb geworden sind. Die nächste und letzte Phase, diesen vier Phasen der Berufung, findet sich in Vers 21 ganz am Schluss. Dann machte er sich auf und folgte Elia nach und diente ihm. Wie schon erwähnt, Elisa wusste, dass es nicht nachdem dieser Mantel auf ihn gekommen war, darum ging, dass er jetzt sein eigenes Ding aufzog, sondern er wusste, dass es darum ging, Elia nachzufolgen und ihm zu dienen. Und genau das tat er auch. Genau das tat er. Er diente ihm. Er war bereit zu dienen. Er nahm diese Berufungserfahrung nicht als eine Rechtfertigung für Eigensinnigkeit, für Stolz, sondern er verstand, dass die nächste Phase bis zur Einsetzung zum Propheten darin bestehen würde, dass er seinem Vorgänger, dem alten Propheten, dass er ihm dienen würde. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Lektion, die wir lernen müssen, die wir verstehen müssen. Die Berufung allein befähigt dich noch nicht. Nicht einmal die Salbung allein befähigt dich. Ich denke, dass ein großer Teil des Gesalbtseins Elisas daher kam, dass er so lange und so eng mit Elia zusammen war. Der Mantel, der dann schließlich ihm gegeben wurde, war nur ein Zeichen dafür, dass er so lange mit Elia zusammen gewesen war und ihm gedient hatte. Natürlich, da war sicher auch buchstäblich etwas von der Salbung auf diesem Mantel und so weiter. Das stelle ich überhaupt nicht in Frage. Aber letztlich ging es um diese Beziehung, die die beiden hatten. Und um die Tatsache, dass Elisa wahrscheinlich um die 14 Jahre lang gelernt hatte von Elia. Und dass er in dieser Zeit nicht irgendwie versucht hatte, sich selbst zu befördern. Es ist schon interessant, selbst nachdem Elia weg war und Elisa bereits die Nachfolge angetreten hatte, lesen wir in 2. Könige 3, Vers 11, Josaphat aber sagte, das war damals der König in Israel, ist hier kein Prophet des Herrn, dass wir den Herrn durch ihn befragen können? Er wusste, dass Elia nicht mehr da war, aber er hatte scheinbar noch nicht davon gehört und noch nicht vernommen, dass Elisa sein Nachfolger war. Deswegen antwortete einer von den Dienern des Königs von Israel und sagte, Elisa ist hier, der Sohn des Schafat, der Wasser über Elias Hände goss. Wofür war Elisa bekannt? Dafür, dass er versucht hatte, Elia den Rang abzulaufen? Dafür, dass er Elia die Show gestohlen hatte bei den Großveranstaltungen? Nein, sondern dafür, dass er Wasser über die Hände Elias gegossen hatte. Mit anderen Worten, dass er die ganze Zeit über nichts anderes getan hat, als ihm zu dienen. Dafür war er bekannt. Das war sozusagen das Prädikat auf seinem Dienst, auf seinem Leben. Er war ein Diener gewesen. Und weil er ein Diener gewesen war, war diese doppelte Salbung auf ihn gekommen. Halleluja. Nun, wir verachten manchmal dieses Dienen. Wir denken manchmal, oh, würde es doch nur eine Abkürzung geben. Würde es doch nur eine Abkürzung geben hin zur Berufung, hin zum Dienst, hin zum Gesalbtsein, würde es doch nur eine Abkürzung geben. Aber wir stellen uns das falsch vor. Was bedeutet es, einem Mann Gottes zu dienen? Das bedeutet, sein Leben zu teilen. Es bedeutet, seine Erfahrungen zu teilen. Wisst ihr, wie froh ich bin? Darum, dass Pastor Peter Haslott 10 oder 15 Jahre vor mir angefangen hat und alle die Sachen und noch einige mehr erlebt hat, die ich erlebt habe in den letzten 5 Jahren. Wisst ihr, wie froh ich bin, dass ich mit so jemandem ab und zu am Tisch sitzen kann und über Erfahrungen austauschen kann? Wisst ihr, wie froh ich bin, dass es Leute gibt, die den Weg, den ich gehe, jetzt vor mir gegangen sind, an denen ich teilhaben kann? An ihren Erfahrungen, an ihren Nöten, an ihren Dingen, die sie erlebt haben. Ich denke, dass Elia gedient hatte, bewahrte ihn vor vielen Fehlern. Amen. Meine, wenn du unbedingt jeden Fehler wiederholen willst, den andere schon vor dir gemacht haben, dann geh bitte deinen eigenen Weg. Dann kannst du gerne deinen eigenen Weg gehen. Aber wenn du so weise und so schlau bist, dass du einige Fehler vermeiden möchtest, die man vermeiden kann, dann diene einem Mann Gottes und lerne von ihm. Es geht letztlich auch darum, dich zu bewahren vor Fehlern. Es geht nicht nur darum, dass der große Mann Gottes einen Diener hat, ja, und seine Hände nicht selbst waschen muss. Hallo? Versteht ihr, manchmal Leute denken, es geht nur darum, die lernen sich da vieren, oder? Wisst ihr, wir haben es erlebt in der Bibelschule, in den ersten Jahren, wo ich dort war. Ich weiß nicht mehr genau, in welchem Jahr es war, aber da gab es so Situationen, wenn in der 10 Uhr Pause, wenn es dann Kaffee gibt, ja, da haben wir es dann gewagt, uns nicht hinten anzustellen, sondern an der Schlange, die da stand, vor der Cafeteria vorbeizugehen, um uns den Kaffee direkt zu holen. Da gab es Leute, die Anstoß genommen haben daran. Nun, wir sind noch einen Schritt extremer geworden. Jetzt setzen wir uns an den Tisch und lassen uns den Kaffee bringen. Hallo. Aber bitte, doch nicht, weil wir auf andere herabschauen wollen. Doch nicht, weil wir besser sind als andere. Sondern weil wir frei sein wollen, dafür in der nächsten Lektion gesalbt zu sein. Amen. Und nicht noch lange in einer Schlange stehen zu müssen, um unseren Kaffee zu holen. Und dann noch angepflaumt zu werden von irgendwelchen Studenten. Die haben gleiches Recht für alle, oder? Also ich stehe da in der Schlange, du stellst dich bitte hinein. Es war kaum zu glauben. Elisa ist hier, der Sohn des Schafat, der Wasser über Elias Hände goss. Bist du bereit zu dienen? Und wisst ihr, wenn ich so meine Geschichte anschaue, dann sage ich es euch ganz ehrlich, ich hätte gern noch ein paar Jahre länger gedient irgendwo. Also in der Zeit, wo wir bei Pastor Peter in der Gemeinde waren, da habe ich mir schon manchmal überlegt, ob es nicht irgendwie möglich wäre, bei Pastor Peter als Co-Pastor erstmal ein paar Jahre zu sein. Wenn ich die Wahl gehabt hätte, fängst jetzt in Schaffhausen an oder dienst erst noch ein, zwei, drei Jahre als Co-Pastor in der Zoe, ich hätte das Co-Pastor-Sein vorgezogen. Kurz davor war ja Pastor Erich Engler in dieser Position gewesen. Deswegen, wenn du diese Gelegenheit hast, dann nimm sie wahr. Dann pack sie beim Schopf. Und denk nicht, ja, nein, also ich bin mir jetzt gut zum Dienen. Denk das nicht einmal. Du kannst so viel lernen. Und versteht ihr, ich sage diese Dinge nicht in einer Art und Weise, dass ich meine, ihr müsst alle mir dienen. Aber die Gemeinde ist ein Stück weit der Raum, das Übungsfeld, wo wir diese Dinge miteinander tun können. Wollt ihr noch berufen sein? Ja. Wollt ihr noch gesalbt sein? Mehr denn je hoffentlich. Wir haben ein bisschen darüber geredet heute Abend, was es für einen Preis kostet, in die Berufung zu kommen, in die Salbung zu kommen. Und ich möchte zum Schluss einfach sagen, all das ist die ganze Mühe wert. Amen. Wisst ihr, wir haben einige Jahre durchgemacht der Entbehrung. Ich meine, wenn du deine 12 Joch Rinder geschlachtet hast, dann kannst du nicht damit rechnen, dass an der nächsten Straßenecke 24 neue Joch stehen. Weißt du, Elia war kein Großgrundbesitzer. Elia war kein Millionär. Wusstest du übrigens, dass 718 Millionäre in Schaffhausen leben? Ja. Gestern in den Schaffhauser Nachrichten. Lass uns beten, dass ein paar davon zu uns in die Gemeinde kommen. Also ich meine vom Prozentsatz her, wenn 718, ich finde, das sind ganz schön viele. Vielleicht kannst du uns ein paar Adressen vermitteln. Da kannst du nicht damit rechnen, dass die 12 Jochrinder an der nächsten Straßenecke wieder auf dich warten. Ich bin überzeugt davon, Elisa musste sich anpassen, musste seinen Lebensstandard erst einmal verringern für eine Zeit lang. Oder wahrscheinlich in seinem Fall sogar für immer. Das mit den reichen Männern Gottes hat damals noch nicht so funktioniert. Okay, Halleluja.